Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte in dieser Predigt, in der es auch nochmal inhaltlich um das Thema Gottesdienst geht, in vier Schritten vorgehen. Ich möchte etwas sagen zum Stichwort Licht. Ich hoffe, es erschließt sich dann, was ich damit meine. Dann einen kurzen, wie soll man sagen, kleinen Input geben zu dem, wie es eigentlich begann mit den christlichen Gottesdiensten. So begann es. Und dann ein wenig mal einen Schnelldurchgang durch unsere Liturgie machen, was da eigentlich der Sinn ist. Und zum Schluss, den letzten Punkt habe ich dann nochmal, er hängt mit dem ersten zusammen, Licht und Leben. Kommen wir zum ersten. Es ist sicherlich gut, wenn wir heute uns mal Zeit nehmen, und man könnte das auch noch in Bibelstunden oder in Gesprächen machen, um einmal wirklich detailliert und genauer auf Gottesdienste einzugehen, wenn wir darüber Bescheid wissen. Und ich werde auch gleich einiges dazu sagen, oder ein bisschen zumindest sagen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir das, was wir tun, von Herzen tun. Und das geschieht noch nicht dadurch, dass man das weiß in der Birne. Sondern man muss das, was man tut, von Herzen tun. Ob wir mit einem neuen Lied, wie wir es gerade gesungen haben, Vater, wir sind hier, kommen, wie wir sind, schauen auf zu dir, alles in uns preis, deine Gegenwart singen. Oder mit einem alten Lied, tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein. Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Entscheidend ist, dass wir das innerlich tun und glauben, mitbekommen, denn sonst wird alles hohl und leer. Ich hatte mit Christoph Dickel und Fabian Kissing Vorbesprechung für unser neu zu gründenden Jugendausschuss. Und wir kamen auch auf dieses Thema zu sprechen, dieses Gottesdienstes. Und in der Nacht danach hatte ich einen Traum zu diesem Thema, wie sich herausstellte. Und den möchte ich erzählen. Ich träumte, ich sah einen Raum mit Stühlen, die in Reihen standen. Vorne war ein Tisch. Und in diesen Raum kam Tageslicht, so wie etwa jetzt hier, so es war so bewölkt. In dem Raum war es nicht übermäßig dreckig, aber ich sah, war nicht so groß wie hier, sondern mehr so ein normales Zimmer, ich sah kleine Spinnenweben in den Ecken oben. Und ich spürte, hier war mal Leben, aber jetzt wirkte der Raum verlassen. Und es war so, dass selbst wenn Menschen den Raum füllen würden und aufräumen und neu gestalten, es leblos bliebe. Und ich fragte mich, wie kommt hier Leben rein? Und auf einmal wurde es hell in diesem Raum und die Atmosphäre veränderte sich. Ohne Menschen zu sehen, wurde der Raum mit Leben gefüllt. Das Leben kam durch das Licht, aber das kam nicht von der Sonne oder von einer neuen Raumbeleuchtung. Und ich wusste sofort, dass es das Licht des Lebens ist von dem, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und das erfüllt auf einmal den Raum. Und die Bedeutung war mir, nachdem ich einmal so gemacht hatte und so und aufwachte, war mir sofort klar, so können Gottesdienste mit großer oder kleiner Liturgie sein. Leblos. Die schönsten liturgischen Gesänge, die es gibt, wir haben ja hier fast nichts, aber es gibt ja Gottesdienste, die sind großartige Liturgien. Oder die tollsten Lobpreisgottesdienste und Lobpreislieder, da haben wir ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen, können gesungen werden, aber es ist ohne Leben. Man müsste genauer sagen, ohne wirkliches göttliches Leben, obwohl es vielleicht äußerlich sehr lebendig wirkt. Ein Kantor singt oder eine Lobpreisband. Das Leben, um das es im Gottesdienst geht, entsteht einzig und allein, wenn Jesus mit seinem Licht einzieht und wir alles für ihn und mit ihm tun und überhaupt es wahrnehmen, dass er da ist. Alle Diskussionen über neue und alte Lieder, über diese oder jene Sitzordnung, stehen immer in der Gefahr, Diskussionen über die Renovierung eines leblosen Raumes zu sein. Es sind oft Ersatzdiskussionen, dass man ahnt, hier fehlt was. Aber das kriegt man nicht dadurch weg. Entscheidend ist und bleibt, dass wir erkennen und erbitten, hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Ich komme zum Schluss nochmal drauf zurück. Einige Bemerkungen unter dem Stichwort, so begann es mit Gottesdiensten. Ich gebe einige geschichtliche Hinweise zum besseren Verstehen des christlichen Gottesdienstes, denn als die ersten Christen sich nach Pfingsten trafen, bis Himmelfahrt war Jesus ja noch da, und dann, als sie sich nach Pfingsten trafen, ohne seine leibliche Anwesenheit, da mussten sie es bald in ihren Häusern tun, weil ihnen der Besuch des vorher mit Jesus besuchten Synagogengottesdienstes zum einen zunehmend verwehrt wurde und zum anderen, weil sich natürlich die Inhalte änderten. Denn das Grundlegende war ja jetzt die Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn sie den Namen Jesus in einer Synagoge ausgesprochen hätten, dann wären sie sofort rausgeflogen, bis heute. Synagoge ist die Kirche der Juden. Synagogen heißt einfach zu sich versammeln. Das ist der Versammlungsraum. Aber um die Versammlung äußerlich zu gestalten, denn wenn man sich mit mehr als einem trifft, als mit sich selber, ne, sobald zwei oder drei oder vier da sind, muss man sich einigen. Ne? Das ist halt immer so. Und um die Versammlung äußerlich zu gestalten, griffen die Jünger als Juden natürlich zurück auf das, was ihnen vertraut war, denn es war ja derselbe Gott, der sich in Jesus nur offenbart hat, neu. Und vertraut war ihnen eben jener Synagogengottesdienst und der Tempelgottesdienst in Jerusalem. Und in Jerusalem, das war nur eine Gottesdienststätte, na natürlich, da gab es ein unglaubliches Zeremoniell mit Opfern und weiß was ich was alles. Der ja dann 70 nach Christus abgerissen wurde und bis heute nicht mehr steht. Aber es gab parallel dazu seit der Diaspora im 5. Jahrhundert vor Christus, als sie in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden, gab es den sogenannten Synagogengottesdienst, einen Wortgottesdienst. Und bei den Synagogengottesdiensten hat man gemeinsam gebetet, man las die Tora, die 5 Bücher Mose und die Schriften der Propheten und auch die anderen Schriften, das sind so Psalmen, 3 Abschnitte, das Alte Testament. Und Jesus besuchte an jedem Schabbat den Synagogengottesdienst. Vermutlich mit seinen Jüngern, immer auch dabei. Und in einer Synagoge stand vorne, die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber die Grundstruktur ist die, da stand so ein Lesepult wie hier. Und dann gab es die Menora, das ist der 7-armige Leuchter, der stand dann auch da. Und dann gab es das ewige Licht, Katholiken haben das übernommen, das erinnerte an den Tempel in Jerusalem. Und das Allerwichtigste in einer Synagoge war der Toraschrein, der war dann da hinten aufgebaut, oft hinter einem Vorhang, in dem war die Tora aufbewahrt. Und der Gottesdienst begann mit dem wichtigsten jüdischen Text, den haben wir gerade in der Lesung gehört. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr ist einer. Das war der wichtigste, damit begann der jüdische Synagogengottesdienst. Hat der Vorsteher gebetet und danach stimmten alle ein in diesen Text und dann gab es Psalmengebete, Lesungen aus der Tora, den Propheten und auch Auslegungen dazu. Und wir sehen das manchmal bei Jesus. In einer Stelle im Lukas-Evangelium wird es ausführlich beschrieben, dann nahm Jesus auch mal eine Rolle, las sie vor und dann sagt er, diese Schrift ist jetzt vor euren Augen heute erfüllt. Also der Synagogengottesdienst war allen völlig vertraut. Und nach Ostern oder nach Pfingsten übernahm natürlich die Gemeinde die Grundstruktur dieser Zusammenkünfte. Die Apostel leiteten den Gottesdienst, es gab Lesungen, Gebete und Auslegungen und es wurde natürlich angepasst und verändert. Denn schon bald wurde der Gottesdienst begonnen im Namen des Vaters und des Sohnes, der Gottes Sohn war, und des Heiligen Geistes, völlig klar. Es gab alttestamentliche Lesungen weiterhin, aber dazu kamen dann nach und nach die Briefe des Apostels, die gelesen wurden. der Apostel, die gelesen wurden. Und natürlich immer als Höhepunkt stellte sich heraus die Verlesung des Evangeliums. Immer umrahmt auch schon relativ schnell mit Gesängen. Und es gab vorgefertigte Gebete aus den Psalmen und neue Gebete. Und es gab, die Psalmen wurden, also das wäre jetzt nicht mehr so unser Musikgeschmack, wie die damals gesungen haben, aber die haben die Psalmen oft im Wechsel gesungen. Und natürlich auch neue Lieder sind entstanden. Unter anderem am Palmsonntag war hier der Philipperhymnus Predigtext. Das ist ein Lied, das entstanden ist, wahrscheinlich sehr früh nach Pfingsten. Und das Allerheiligste der Synagoge, die Tora, wurde abgelöst durch die Feier des Abendmahls. Das ist die wichtigste Erneuerung, die es eigentlich im Gottesdienst gab, die Feier des Heiligen Mahls. Es erinnert an das Opfer Jesu bis heute und an den Segen, den wir dadurch empfangen. Und in den Gottesdienstablauf drangen neue Formen, Worte und Lieder ein. Ein Wort, das nach und nach zum Bestandteil gehörte und fester Bestandteil würde, war Kyrie eleison. Auf Deutsch, Herr, erbarme dich. Und es hat diesen Hintergrund, Kyrie ist die Anrufung des Kyrios. Also, wenn ich einen anrede, sage ich Kyrie, Herr. Und das heißt auf Deutsch eben Herr. Und der größte Kyrios war der Kaiser, der gottgleich verehrt wurde. Und wenn der Kaiser als Sieger auch nur als Besuch in eine Stadt wie Halfa eingezogen ist, dann huldigten die Menschen ihm, indem sie sich, das mache ich jetzt nicht, weil ich da nicht mehr hochkomme, also auf die Knie gingen und die Hände, Kopf so zwischen den Händen, das ist eine bestimmte Form der Anbetung, und dann fielen sie vor ihm nieder und was riefen sie alle? Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Denn auf sein Erbarmen waren sie jetzt wirklich angewiesen. Und es ist erstaunlich, dass die christliche Gemeinde das übernommen hat. Denn sie sagt damit etwas sehr Provokantes. In Wahrheit ist Jesus der höchste und einzig zu verehrende Kyrios. Und allein er, Jesus, ist würdig, um Erbarmen angerufen zu werden, weil er das personifizierte Erbarmen ist, weil er der Retter von Schuld und Tod und einmal der ist und einmal der Richter aller Menschen sein wird und nicht der Kaiser. Selbst der Kaiser müsste ihn eigentlich um Erbarmen anrufen. Um Erbarmen baten ihn aber auch schon die Menschen in den Evangelien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser oder erbarme dich meiner. Oder auch einfach nur, Herr, erbarme dich. Und man sprach damals Griechisch. Vermutlich hat Jesus auch Griechisch sprechen können. Und auf Griechisch heißt das dann eben Kyrie eleison. Gewiss, es kommt dabei jetzt nicht, das ist keine magische Formel oder so, auf das griechische Kyrie an, aber es hat doch, wie ich finde, eine gewisse Schönheit, dass sich über 2 Jahrtausende hinweg einige Worte im Gottesdienst erhalten haben. So aus dem Hebräischen, da denken wir gar nicht mehr drüber nach, Amen, sehr sprichwörtlich geworden, sicher als das Amen in der Kirche, ne? Halleluja, gelobt sei Gott. Kommt sogar bei Fußballreportern los, vorne, als gestern einer in den Winkel gezimmert hat. Halleluja, sagte der Reporter. Ne? Ob das jetzt von Gott war, wage ich zu bezweifeln. Also warum man da jetzt Gott, aber gut. Also ne. Und bei uns in der Abendmahlsliturgie kommt auch vor, Herr Zebaoth, ist auch hebräisch, heißt Herr der Herrscharen. Und aus dem Griechischen eben das Sündenbekenntnis, Kyrie, nach dem Sündenbekenntnis Kyrie eleison. Diese alten Worte verbinden uns mit vorangegangenen Schwestern und Brüdern über Jahrtausende. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, die allermeisten Christen sind schon im Himmel. Wir sind ja nur so ein kleiner Haufen hier noch. Und die feiern ja mit. Machen nächsten Sonntag nochmal eine Fortsetzung, werde ich dazu noch was sagen. Das sind nur so einige, es gibt, soll keine Liturgievorlesung hier werden, aber das sind so einige Hinweise und ich komme zu einem nächsten Punkt. Ich habe gedacht, es schadet mal nicht, wenn man mal unseren Gottesdienstweg noch mal kurz skizziert, den wir so jeden Sonntag gehen. Auf diesem Hintergrund, den wir gerade gehört haben. Und wir merken, Gottesdienste haben sich natürlich entwickelt, aber haben auch eine gewisse Art und Weise behalten. Wir gehen einmal durch unseren Gottesdienst. Wir beginnen mit einer Eröffnung, so habe ich das mal überschrieben, und die beginnen damit, dass ja Glocken läuten. Unsere Glocken, ja, haben die eigentlich heute geläutet wieder? Also, ist auch nicht ganz so schlimm, denn natürlich sind wir damit sehr vertraut, dass die Glocken uns zum Gottesdienst rufen. Das kommt aus dem Römischen Reich. Da hat man früher die Menschen zusammengetrommelt, indem man Glocken geläutet hat. Und das, als die Christen dann so in die Mehrheit wurden, hat man das auch den Christen dann genehmigt, dass sie das auch tun. Aber es wird immer wieder im Neuen Testament gesagt, die besten Glocken, damit Menschen kommen, sollen was sein? Die guten Werke. Die guten Werke der Christen sollen die anderen anspornen, mal zu gucken, was sind das denn für Vögel, und kommen. Aber wir nehmen natürlich auch die Glocken. Aber sie sind ja auch ohne welche gekommen. Also. Und dann haben wir Musik zu Beginn, die uns ein bisschen einsammeln soll. Und dann beginnen wir eben, deswegen sage ich da jetzt nichts mehr zu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann begrüßen wir die Gemeinde. Und in der Regel hat die Begrüßung das Thema des Gottesdienstes, der sich richtet nach Themen des Sonntags. Und die sind natürlich im Kirchenjahr verschieden. Und das ganze Kirchenjahr erst offenbart die Wirklichkeit Jesu. Deswegen ist es auch gut, dass der Pastor nicht dauernd nur über seine Lieblingsthemen predigt. Ne? Das würde die Gemeinde total verarmen. Es ist gut, dass es ein ganzes Jahr gibt mit vorgeschlagenen Predigttexten. Dann kann man auch mal eine Predigt reinmachen, ist nicht schlimm. Aber die Idee dahinter ist, die Fülle Gottes im Laufe des Jahres zu entdecken. Deswegen, wer nur einmal alle 3 Monate kommt, entdeckt auch nicht viel. Also, wenn man öfter kommt, entdeckt man mehr von der Fülle Gottes. Und dann kommen wir jetzt zu der Hinwendung zu Gott in einem zweiten Schritt. Das haben wir schon hinter uns. Das Lied greift das Thema in der Regel auf, was wir dann singen. Und dann beten wir in einem Psalm. Ich weiß, dass der für einige manchmal ein bisschen abstrus ist. Ich denke, diese Psalmen, ne? Also warum muss man die denn beten? Ne? Ja, die Psalmen erinnern uns an unsere jüdischen Wurzeln. Und sie erinnern uns daran, dass Jesus wahrscheinlich alle 150 Psalmen auswendig konnte. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht mehr, alle 150. Also, aber das war ein memorierendes Volk, die haben die Psalmen auswendig gekonnt. Und sie haben die gebetet, Jesus auch. Und wir merken auch an diesem Punkt, deswegen habe ich gedacht, es ist gut, nächste Woche nochmal was dazu zu sagen, im Gottesdienst geht es nicht so sehr um mein persönliches Gebet. Ein Freund von mir, der sagte mal, die persönlichen Dinge sollst du vorher alle weggebetet haben. Jetzt geht es um, dass wir Teil eines Größeren sind. Und die Psalmen erinnern uns daran, einer großen Geschichte durch die Zeiten hindurch. Die uns schon vorangegangen sind. Und deswegen sagen wir auch danach ganz bewusst, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann geht es weiter. Wie es war im Anfang der Schöpfung, der Erwählung Israels, im Anfang der Kirche, im Anfang deines Lebens, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt bist du hier. Wow. Ich finde das großartig. Amen heißt das dann danach. So ist es. Und angesichts dieses großen Gottes und der großen Gemeinschaft der Kirche ist es wirklich angemessen, mit einem Sündenbekenntnis fortzufahren. Das Sündenbekenntnis kommt dann danach. Und auch da geht es natürlich auch immer, weil wir das so gewohnt sind, um die persönliche Schuld. Aber es geht auch, dass wir als Gemeinde stellvertretend die Schuld auch der Kirche und der ganzen Welt bekennen. Es geht nicht nur um mich persönlich. Es ist so viel schreckliche Schuld da. Wir merken, man muss auch dafür Glauben haben, dass wir diese Aufgabe haben. Und dann rufen wir Gott, erinnern Sie sich an den Kaiser, um sein Erbarmen angesichts dieser schrecklichen Dinge und unserer Schuld an und bitten, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Und wir rufen es für uns und für die ganze Welt um Erbarmen an, dass er sie nicht vernichtet, sondern rettet. Und dann kommt das Gnadenwort, das denjenigen, die es glauben, zugesprochen wird und für die anderen erbeten. Und dann kommt das Lob der Gnade. Allein Gott in der Höhe sei er, singen wir sonst. Und heute haben wir ein anderes Lied gesungen, dass deine Gnade mich fand. Wir brauchen Gnade. Das wird jeden Gottesdienst erneuert. Die Welt braucht Gnade. Und dann kommt das sogenannte Kollektengebet. Ich habe extra diesen Fachbegriff einmal hingeschrieben. Das Kollektengebet ist nicht das Gebet für die Kollekte, sondern Kollekte heißt Sammlung. Und die Gedanken oder das Thema des Gottesdienstes wird sozusagen noch einmal eingesammelt, um was es geht und Gott dargebracht. Das ist der Sinn des sogenannten Kollektengebets. Und das Allereinfachste und zugleich Allerwichtigste ist, wenn Sie innerlich ankommen wollen in einen Gottesdienst, machen Sie einfach mit. Gehen Sie nicht Ihren eigenen Gedanken nach. Können Sie nachher ja wieder machen, alle Ihre Probleme und so. Sondern nehmen Sie auf diesem Hintergrund, gehen Sie einfach alles mit. Auch heute Israel mit dem Psalm und so. Immer die Dinge mitgehen. Und dann kommt der nächste Teil. Dann sind wir einigermaßen, wenn wir das gemacht haben, im Herzen, dann können wir auch besser hören. Können wir besser hören. Dann kommt Verkündigung. Da sage ich jetzt nicht mehr viel zu. Das ist dann Lesung mit dem Halleluja-Gesang, Glaubensbekenntnis, Lied und Predigt. Das müssen Sie jetzt ja ertragen. Und danach kommt dann wird der Wille Gottes gehört. Das ist letztlich der Sinn der Lesung und der Predigt. Es geht um Gottes Willen für unser Leben. Das wird dann aktualisiert. Das gab es auch schon immer. Jesus hat in den Synagogen auch gepredigt. Und dann danach Abkündigung. Abkündigungen sind für mich immer so, dass ich denke, ach, wo kannst du die denn jetzt wieder unterbringen? Aber Fürbittengebet und Vater unser. Fürbitte ist ein wichtiger Punkt. Jesus betet im Himmel, das wäre ein Thema für sich, betet ja im Himmel. Er ist jetzt der fürbittende hohe Priester und die Gemeinde soll das mitmachen. Es ist nicht in unser Belieben gestellt, sondern sollen das mitmachen. Über die Fürbitte wäre nochmal schön, wenn man da mal vielleicht eine ganze Predigtreihe drüber machen würde. Und dann das Vaterunser, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Übrigens auch ein Gebet, was man auswendig dann betet und im Herzen natürlich mitbeten soll. Das Abendmahl habe ich ein bisschen eingerückt, weil es kommt in unserer Tradition ja relativ selten vor. Nur einmal im Monat und im Notfall lassen wir es auch mal weg. In anderen Bereichen der kirchlichen Tradition, man müsste fast sagen, in fast allen anderen Bereichen der kirchlichen Tradition, der römisch-katholischen Kirche, der orthodoxen Kirchen, der Anglikaner, der Kopten, aller orientalischen Kirchen, auch der Lutheraner, ist das Abendmahl das Zentrum und nicht die Predigt. Da sind wir anders geprägt. Ich glaube, dass uns da auch was verloren gegangen ist. Aber das kann man auch nicht durch einen Befehl oder Knopfdruck irgendwie jetzt auf einmal bewusst machen. Aber da, wo wir aufhören, fängt es für die anderen erstmal an. Aber so ist es bei uns in der Regel. Also wir sind da stärker tatsächlich in der Tradition des Synagogengottesdienstes. Deswegen habe ich das auch so betont heute. Ich bin einen Gang durch den Gottesdienst gegangen, um ein bisschen wenigstens darzulegen, was man innerlich machen kann, wenn man da tut. Und jetzt möchte ich noch einen letzten Gedanken sagen zu dem Thema lebendig. Wie gesagt, es schadet nicht, unseren Gottesdienst zu verstehen. Ich komme nochmal zurück auf den Traum von dem Licht zu Beginn, das alles lebendig macht. Ich möchte abschließend etwas dazu sagen, wie der Glaube und damit auch ein Gottesdienst lebendig wird. Das mute ich Ihnen jetzt zu. Denn ich glaube, ein Gottesdienst ist dann nicht lebendig, wenn hier vorne viel Tram-Tram ist. Das kann man machen. Schadet meistens nicht. Aber es würde nicht lebendiger, wenn hier noch ein paar agieren und da mal was gemacht würde und so. Ne? Das macht einen Gottesdienst in der Tiefe nicht lebendig. Das ist ein Trugschluss. Es ist ein bisschen anregender, ne, so weil wir das so gewohnt sind von Theaterschauspielen und sowas. Ne? Aber es geht um eine andere Form von Lebendigkeit. Und deswegen, ich habe das mal versucht, in einem Merksatz zusammenzufassen, im Gottesdienst geht es nicht darum, ständig Neues zu machen, sondern die Liebe macht neu. Was ist damit gemeint? Lebendig wird unser Glaube und auch ein Gottesdienst nicht dadurch, dass man ständig Neues tut, sondern dass man das, was man tut, so tut, als wäre es das erste und letzte Mal. Und dann kann man auch ein Vaterunser 1000 Mal am Tag beten. Das tiefste Innere unseres Menschen, in der Bibel wird es der menschliche Geist genannt, deswegen der Herr sei mit dir und mit deinem Geist, oder unser Herz genannt, braucht nicht ständig neue Dinge. Was es aber braucht, unser tiefstes Inneres, ist das Licht, das ich im Traum gesehen habe. Die Quelle des Lebens. Es geht deswegen auch nicht darum, immer neue Gebete zu beten. Die freikirchliche Tradition betet kein Glaubensbekenntnis, kein Vaterunser und nichts an festen Liturgien, weil sie Angst haben, es wird zur Plapperei. Ist aber nicht der Punkt. Auch freie Gebete können zur Plapperei werden. Der Punkt ist, dass ich das, was ich tue, wirklich mit im Herzen tue und mit Gott im Kontakt bin. Es ist sogar eine gute Folgung, die empfehle ich sogar, vorformulierte Gebete mal zu nehmen und zu beten und zu gucken, kann ich die im Herzen mitbeten? Denn manche Gedanken von Menschen in der Kirchengeschichte sind so tiefgehend und so großartig, dass ich dankbar bin. Sie sind für mich wie eine Leiter, in die ich mein Herz zu Gott erheben kann. Auch Gesangbuchgebete oder das Vaterunser. Und der Vorteil einer festen Liturgie, die wir ja nur ansatzweise haben, ist sogar der, dass man sich darauf konzentrieren kann, innerlich dabei zu sein. Wenn ich jeden Sonntag was Neues höre, muss ich mal gucken, wo bin ich denn jetzt? Aber das Geprägte hat den Vorteil, also ist es, von mir aus können wir jeden Sonntag dasselbe singen, fast. Also ein paar Lieder ein bisschen anders, ne? Aber das Entscheidende ist, Herr, jetzt mache ich das mit dir. Das ist der Punkt. Ein Teil unserer Seele will immer etwas Neues. Es ist aber ein Irrtum, dass man Erfüllung durch ständig Neues bekommt. Das ist schon zwischenmenschlich so. In einer Beziehung meinen manche Paare, sie werden erfüllt dadurch, dass sie immer neue Dinge ausprobieren miteinander, bis in das Liebesleben hinein. Das ist ein Irrtum. Dieser Teil der Seele wird nie gesättigt. Wirklich erfüllend ist, dass ich den anderen liebe, mich hingebe und ihm diene. Dadurch findet Erfüllung statt. Und diese Liebe braucht nicht ständig Neues, sondern die sich hingebende Liebe ist immer frisch und neu, auch wenn der andere und ich darüber alt und schrumpelig werden. Und so ist es auch im Gottesdienst. Gott wird nicht alt und schrumpelig, nur ich. Aber die Liebe braucht nicht ständig Neues, die Liebe macht alles frisch und neu, Herr. Deswegen fragt Jesus nach der Auferstehung, Petrus, hast du mich lieb? Herr, ich habe dich lieb und jetzt fahre ich Gottesdienst. Ja, das Lied ist nicht so meins, Herr, aber für dich, mit dir. Wenn wir so feiern würden, dann würde hier Licht erstrahlen, immer noch mehr, als es schon ist, und Leute würden merken, ah, hier ist was. Die zumindest ein bisschen wach sind. Wirklich erfüllend ist, dass ich Gott liebe, mich hingebe und ihm diene. Gottes Dienst, heißt übrigens, der Liturg ist der Diener. Gottes Dienst, er dient mir und wie diene ich ihm? Mit einem offenen, ihn liebenden Herzen. Dadurch wird es lebendig. Der stinknormalste Gottesdienst, ich habe es ausprobiert. Es gibt ja Gottesdienste, die sind äußerlich so was von langweilig. Nee. Wenn ich Gott liebe, wird jeder Gottesdienst toll. Und selbst wenn der Pfarrer absoluten Mist erzählt, kann ich sagen, Herr, erbarme dich. Ja, das ist ja manchmal so. Jemand, der fragte, Herr, was ist der Sinn von Gottesdiensten, hörte es ein Wort innerlich so, dass Jesus ihm sagte, mich schauen, mir begegnen, meine Liebe neu erfahren und erwidern, das ist der Sinn der Gottesdienste, wo ich diene. Und darum lasst uns bitten, dass das unsere Gottesdienste immer mehr prägt. Dann können wir auch ein bisschen was, auch andere Dinge machen, ist nicht der Punkt. Aber das ist der Kern, um den es geht. Wir werden nächstes Mal noch einen anderen Akzent setzen und einen zweiten Schritt da auch noch mal gehen zum Thema Gemeinschaft im Gottesdienst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen ein Lied, ist immer oft eine Antwort auf die Predigt und dieses Lied ist unser Monatslied. Jesus, der Auferstandene, lebt, das ist unsere Freude.